Ich fange an mit einer Frage. Kann Salz seine Salzkraft verlieren? Stimmt das? Wie geht es? Aber das, die Frage ist eine andere. Kann ich Salz so kaputt, nur das Salz, also das ist ja, da füge ich ja was hinzu. Kann ich dem Salzkraft, die Salzkraft nehmen? Geht es? Chemisch gesehen, ist jemand, hat jemand aufgepasst? Nein, sagt jetzt. Kannst du es begründen? Macht nichts, aber du weißt, man muss nicht immer alles begründen. Also ich sag nein. Also das, was ihr gesagt habt, durch Vermischung und Verdünnung, ja. Aber das Salz an sich behält die Salzkraft. Ich lese mal Matthäus 5, Vers 13. Vor zwei Wochen habe ich Vers 14 gelesen. Ihr seid das Licht der Welt. Heute lese ich, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, also scheinbar sagt Jesus schon, das Salz nicht mehr. Womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Es gibt ein Gleichnis von einem Rabbi. Der heißt Rabbi Joshua ben Chananya. Kennt ihr bestimmt. Und er wurde gebeten, das macht man ja so in so jüdischen Kreisen, erzähl mal eine Geschichte. Und da hat er eine Geschichte erzählt und hat gesagt, es war einmal ein Maulesel, der hatte ein Fohlen. Und an dem hing ein Schild mit der Inschrift, dieses Fohlen wird der Eselsfamilie 100.000 Sus bringen. Das ist eine Währung. Er wurde gefragt, kann denn ein Maulesel Nachkommen haben? Zweite Frage, kann ein Maulesel Nachkommen haben? Nein. Super. Kannst du es begründen? Genau. Ja, ihr seid echt gut. Ja, ein Maulesel ist, glaube ich, von einem Esel und einer Pferdestute der Nachkommen, ist der Maulesel. Ich beweise euch das jetzt aber. Im Normalfall geht man davon aus, dass Maultiere aufgrund ihrer ungeraden Chromosomenzahl, also 63, unfruchtbar sind. Während der Produktion von Sperma und Eizellen werden die Chromosomen ebenmäßig aufgeteilt, sodass die Eizellen oder Spermien nur einen Chromosomensatz enthalten. Nach der Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium ist dadurch wieder dieselbe Anzahl an Chromosomen vorhanden. Im Fall der Maultiere mit 63 Chromosomen ist diese Aufteilung schwierig. Also mit 63, mit einer ungeraden Zahl von Chromosomen, ist man nicht fortpflanzungsfähig. Also Maultiere können keine Nachkommen. Ich bin jetzt bei dem Rabbi wieder. Er wird ja gefragt, erzähl uns eine Geschichte, und er erzählt von einem Maulesel, der ein Fohlen bekommt. Das geht gar nicht. Dann wurde er gefragt, kann denn ein Maulesel Nachkommen haben? Er sagt, es ist ja nur eine Fabel. Also ich erzähle euch ja nur eine Fabel. Dann wird er gefragt, wenn Salz seinen Geschmack verliert, womit soll es dann gesalzen werden? Er sagte dann, mit dem Jungen eines Maulesels. Er wurde dann gefragt, kann denn der unfruchtbare Maulesel Junge bekommen? Er antwortete, kann denn das Salz seinen Geschmack verlieren? Also es ist nur eine Fabel und nur eine Geschichte, aber die Juden sind ja so, sie stellen Fragen und es kommen Rückfragen und sie lehren in Gleichnissen, Rabbis lehren so. Und was er eigentlich sagt, ist, dass Salz das Geschmack, den Geschmack nicht verlieren kann, so wie ein Maulesel eben keine Nachkommen haben kann. Und jetzt habe ich einen wissenschaftlichen Auszug nochmal zu dem Salz, Kochsalz, Natriumchlorid. Das weltweit am häufigsten konsumierte Salz hat aufgrund der kompatiblen positiv und negativ geladenen Ionen in seiner Struktur eine sehr stabile Konfiguration. Diese Stabilität macht es für das Salz ziemlich schwierig, seinen Geschmack oder Aroma zu verlieren. Erst durch die Zugabe anderer chemischer Verbindungen, wie zum Beispiel Gips, kann der Salzgeschmack ausgelöscht werden. Also es ist hier ganz klar, Salz verliert, kann seinen Geschmack nicht verlieren, nur wenn man was zusetzt, irgendwas Chemisches. Jetzt komme ich zurück zu Matthäus 5, Vers 13. Jesus lehrt, er ist ja auch ein Rabbi, in der Bergrede, und er legt die Tora aus, und jetzt spricht er über diese Identität, was wir sind, Gottes, als Gotteskinder. Er sagt, ihr seid Salz und Licht. Und er sagt, das sind beides Dinge, die man nicht zerstören kann. Also er legt hier einen ganz tiefen Grund von Identität. Vers 13, Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Jetzt haben viele das ausgelegt und da findet man auch viel drüber geschrieben und haben gesagt, Salz dient dazu, dass etwas einen Geschmack hat. Und das stimmt auch. Also Salz ist zum Würzen. Aber das erklärt noch nicht ganz den Hintergrund. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir nicht in diese Zeit gehen. Und wir machen manchmal den Fehler, dass wir die Parallelstellen nicht anschauen. Die Parallelstelle ist Lukas 14, Vers 34. Auch hier lehrt Jesus wieder und er sagt, das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit soll man würzen? Also er bezieht sich schon, diese eine Auslegung ist gut, Salz ist zum Würzen. Und dann sagt er, Vers 35, es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen, sondern man wird es wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist weder für den Acker noch für den Mist zu gebrauchen. Also hier sagt Jesus, spricht er über den eigentlichen Gebrauch von Salz. Nämlich Salz ist für den Acker und für den Mist gewesen. Das heißt, Salz war zum einen zum Würzen, ja, aber Salz hat man damals eigentlich gebraucht für den Acker. Man hat Salz zum Düngen genommen. Salz hat die Eigenschaft, wenn man das zum Düngen nimmt, in einem kleinen Prozentsatz, dass es wie so Fertilizer heißt es in Englisch, hört sich eigentlich besser an, das fördert das Wachstum. Und, sagt Jesus eben, weder für den Acker, also zum Düngen ist nicht mehr zu gebrauchen, noch für den Mist. Salz hat man auch für so Misthaufen eigentlich benutzt. Und hier hat es jetzt eine andere Funktion, nämlich, dass der Mist nicht zu schnell fermentiert. Das heißt, dass der Mist nicht zu schnell diese Düngkraft verliert. Hat man Salz benutzt, um diesen Prozess der Vergärung, vielleicht ein besseres Wort, einzudämmen. Und das erklärt Jesus hier. Er sagt, Salz düngt, also Salz macht etwas Gutes noch fruchtbarer und Salz verhindert einen Zerfall von etwas anderem. Das heißt, die zwei Auslegungen, die kommen eigentlich noch dazu. Wenn wir Salz sind, dann ist unsere Gegenwart, da wo wir sind, dient dazu, dass etwas Gutes noch gefördert wird und dass das Schlechte gestoppt wird und in dieser Vergärung behindert wird. Und jetzt sagt Jesus ja, ihr seid das Salz. Das sind wir, das ist unsere Identität. Also falls ich irgendwann hier mal kein Pastor bin, dann müsst ihr, das wisst ihr dann bestimmt, dass immer der Indikativ vor dem Imperativ kommt, dass immer, wenn Jesus lehrt, er immer diese Identität und wer wir sind, als erstes, als Grundlage legt. Und erst dann das, was wir tun sollen oder das, was wir tun. Und er sagt, ihr seid Salz, es ist unzerstörbar. Und das haben wir jetzt schon richtig erörtert. Salz kann nur seine Kraft verlieren, wenn es vermischt wird mit was anderem. Und jetzt haben wir ja in dieser Fastenwoche über Jeremia gesprochen. Und Jeremia hält ja sehr harte Gerichtsreden gegen das Volk Israel und sagt, wenn ihr nicht hören werdet, dann wird vom Norden eine Kraft kommen, die euch wegführt. Und wir wissen ja in der Geschichte Israels, dass das dann auch passiert, dass Babylon dann kommt und das Südreich erobert und den Tempel zerstört und den Tempel verunreinigt. Und Jeremia prophezeit immer wieder das Gleiche. Und übrigens fast alle Propheten, sie sagen, löst euch von diesem Götzendienst. Hört auf, diesen Götzen zu dienen. Und es gibt eine Stelle in Jeremia 2, Vers 27, wo er sagt, ihr habt aus Stein euch einen Vater gemacht und aus Holz eine Mutter. Er sagt quasi, dass die Götzen, die ihr habt, die sind euch zu Eltern geworden. Und ich habe schon in der Fastenwoche darüber gesprochen, was ein Götze eigentlich ist. Und habe gesagt, dass ein Götze immer etwas ist, was uns Identität gibt. Das heißt, ich versuche das zu erklären, ein Götze ist wie ein Gegenüber und der gibt dir Bestätigung. Und das ist, was Jeremia hier sagt. Er sagt, ihr habt euch aus Holz, ich lese vielleicht, Jeremia 2, Vers 27. Und das sagt Jeremia eigentlich, wenn er sagt, ihr habt euch aus Holz Dinge gemacht, die sind wie Vater, und aus Stein Dinge, die sind wie eure Mutter. Und das finden wir im ganzen Alten Testament bei allen Propheten, das ist immer das Gleiche. Das ist eigentlich langweilig, wenn ihr das durchlest, dass immer wieder das gleiche Thema ist. Götzendienst. Und wir können mit dem Wort nichts anfangen, aber es heißt nichts anderes, dass in meinem Leben etwas gibt, was mir Identität gibt, was mir irgendwas zurückgibt. Und es kann ja vieles sein. Ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel der Elon Musk, das ist ja der Gründer von Tesla. Und der hat jetzt auch ganz viele Satelliten hochgeschickt. Einer der einflussreichsten Leute. Habe ich heute Morgen ganz kurz gehört. Er sagt, dass es mittlerweile so ist, dass der Mensch eigentlich ein Cyborg ist. Der Mensch ist eine Mischung zwischen Mensch und Roboter. Und er sagt, es liegt daran, dass wir in unserem Mobiltelefon und in unserer künstlichen Intelligenz uns ein Gegenüber geschaffen haben. Und er sagt, es ist wie so ein leichter Strohhalm. Da fließen noch nicht so viele Daten, die fließen ganz langsam, aber wir sind Cyborgs. Wir haben schon ein zweites Ich. Und der Punkt ist, worauf ich hinaus will, nicht auf diese Götzen, das ist ja offensichtlich Engel anbeten, sondern diese kleinen Dinge, die uns Identität geben. Das kann auch sein im Essen oder so, das ist bei mir ein Thema, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen. Es sind diese Dinge, die uns was zurückgeben und das sind ganz klare Götzen einfach. Und das ist der Punkt, wo ich hin will. Jesus sagt jetzt quasi, ihr seid das Salz der Erde, das kann niemand kaputt machen. Niemand kann auch die Gemeinde zerstören. Der Teufel kann die Gemeinde nicht überwinden. Aber was passieren kann, dass das Salz, die Salzkraft verliert, ist, dass sich unser Leben mit Dingen dieser Welt vermischt. Und da spricht Jesus rein und sagt, das soll nicht sein. Und wenn das so sein wird, dann werdet ihr in dieser Welt keine Relevanz mehr haben. Weil dann, wenn ihr da draußen seid, wird man euch zertreten und einfach wegschmeißen, weil ihr keinen Geschmack habt und weil ihr aber keine Wirkung habt. Und ich spreche jetzt auch hier im neuen Jahr über zwei Dinge, über Licht sein und Salz sein. Und ich glaube, dass jetzt eine gute Zeit ist in der Heils- und Weltgeschichte, wo wir diese Identität wieder ergreifen und wo wir anfangen, diese Dinge anzugehen. Wie zum Beispiel, was gibt uns denn Identität? Was ist ein Götze in meinem Leben, der mir diese Salzkraft raubt? Was könnte denn das sein und wie gehe ich denn das an? Also Gottes Wort und Jesus fordert uns hier eigentlich auf zu einer Umkehr und zu einer Radikalität, dass wir die Dinge ausräumen, die uns Salzkraft nehmen, weil wir uns vermischen mit der Welt. Und jetzt komme aus einer Pfingstgemeinde. Da muss man die Theologie verstehen. Das ist eine ganz klare Heiligungstheologie. Wird stark betont immer, was du tun musst. Eine Reinigung und Heiligung. Und das haben wir als Baptisten auch. Aber nicht ganz so stark. Mein Thema ist, es ist ja Jahresbeginn und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir so ein Standing als Christen einnehmen, einen Standpunkt, wo wir denn stehen, damit wir in dieser Welt einfach jetzt nicht untergehen. Wir brauchen einen Standpunkt und im Prinzip sagt Jesus durch dieses Gleichnis, dass ihr Salz seid, dass wenn wir uns nicht vermischen mit den Dingen dieser Welt, dass wir dann wirklich da draußen was zu sagen haben. Das sagt er. Das Problem von uns ist eigentlich in der Welt nur, wenn wir uns vermischen, dann haben wir nämlich nichts zu geben. Wenn wir radikal mit ihm leben, dann haben wir was zu sagen. Dann sind wir dieses Salz und haben diese Salzkraft. Also Punkt 1 eigentlich, diese Abwendung von diesen Götzen, das ist auch ein altes Wort, nennen wir dieses neue Wort, die guten Vorsätze, das ist eigentlich das Gleiche. Gute Vorsätze sind Dinge, die wir vorhaben, wo wir spüren, das ist jetzt dran. Und jetzt komme ich zu der Pfingstbewegung, jetzt fällt es mir wieder ein, da hat man immer Buße gepredigt, Buße, Umkehr, Buße, Umkehr. Und ich habe so viel Buße und Umkehr getan, aber es gab keine Veränderung in meinem Leben. Weil da fehlt eine gewisse Weitsicht, eine Psychologie auch dahinter. Man hat eigentlich festgestellt, dass um sich zu verändern in der Psychologie, kann man nicht einfach ein Verhalten abschneiden und Buße tun, sondern man muss es durch was Neues ersetzen. Da gab es auch so einen Fußballtrainer, der hatte eine Mannschaft, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt, aber der hat mit ihnen jede taktische Stellung einstudiert. Er hat gesagt, wenn die so von der Mitte kommen, dann zieht ihr euch nach außen. Und am Anfang haben die das nicht kapiert, weil die immer das alte Verhalten einstudiert haben. Und er hat immer gesagt, ihr müsst das neue Verhalten einstudieren. Also Er hat das alte Verhalten durch ein neues ersetzt. Und das war nichts Besonderes. Und das, die Gegner wussten das auch, aber sie waren einfach so schnell, weil sie immer das Gleiche wieder trainiert haben, dass sie irgendwann immer gewonnen haben. Und er sagt als Resultat, wir können Verhalten nur verändern, wenn wir ein neues Verhalten einstudieren. Also wir können den Götzen wegtun, aber wir brauchen einen Ersatz für diese Identität. Was kann es denn sein, was dir Identität gibt, wenn es jetzt nicht mehr diese eine Sache ist, die dir bisher Identität gibt? Und darüber habe ich letztes Mal gesprochen, ihr seid das Licht der Welt. Und ich wiederhole das kurz für die, die nicht da waren. Ich habe gesagt, dass Jesus auf dem Berg der Verklärung, als er verklärt wurde, kam die Göttlichkeit Jesu, wurde sichtbar. Das, was in ihm war, wurde sichtbar. Und zwar deswegen, weil er verklärt wurde. Das griechische Wort hier ist kommt von Morphologie, diese Verwandlung. Er wurde in dem Moment verwandelt und das Göttliche wurde sichtbar. Und dann habe ich einen Sprung gemacht zu Römer 12, wo es auch um eine Verwandlung geht, die aktiv-passiv geschieht. Aktiver Schritt in Gottes Gegenwart und passiv, dass wir in seiner Gegenwart verwandelt werden. Also verändert euch, steht dort, durch die Erneuerung eures Sinnes. Und das Wort für Veränderung ist wieder dieses von dem Morphos, Morphologie, die Veränderung, also wie eine Raupe zum Schmetterling wird, jetzt habe ich das falsche Wort, Metamorphose ist das Wort. Morphologie ist das Verb, Morphos ist, glaube ich, das Verb, Metamorphose, die Verwandlung. Die Verwandlung findet in der Stille statt. In der Gegenwart Gottes, laut Römer 12, werdet verwandelt. Aktiv-passiv, es ist ein aktives Verwandeltwerden. Passiv, habe ich gesagt, es ist wie in der Sonne liegen. Das heißt, ich habe herausgearbeitet, zwei Dinge. Heute die Salzkraft kommt dort zum Tragen, wo wir uns abwenden von Dingen, von Götzen, sage ich jetzt mal. Und zweitens die Lichtkraft wird dort sichtbar, wo wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen. Und ich glaube, das sind die zwei Schlüsselpunkte, dass wir als Christen da draußen in dieser Welt wieder was zu sagen haben und auch wieder unseren Mund aufmachen und auch Autorität gewinnen, wenn wir Salz und Licht sind. Und da ging es ja darum, dass wir Licht sind durch gute Werke, aber es geht auch darum, Licht zu sein durch unsere Erscheinung. Das scheint durch uns durch. Wenn wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht haben, scheint es durch unsere Augen hindurch. Und es prägt den Raum und es prägt eine Gegenwart. Wir sind es, da steht eigentlich erstmal gar nicht, dass wir irgendwas tun müssen, sondern ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Und jetzt habe ich noch eine interessante Stelle eigentlich gefunden. Matthäus 6, Vers 22. Müsste auch Bergpredigt noch sein. Und das sagt Jesus, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn das Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ich habe das immer so verstanden, dass durch meine Augen das, was in mir drin ist, leuchtet. Aber ich glaube, ich habe es immer falsch verstanden, weil jetzt habe ich mich viel damit beschäftigt. Und die ganzen Theologen sagen, was hier gemeint ist, ist das Auge, das ist das Fenster des Leibes. Und alles, was wir über das Auge sehen und aufnehmen, prägt unser Inneres. Irgendwie hat mir das aber nicht gefallen. Dann habe ich weiter geforscht und habe ich eine Abhandlung gefunden von der südafrikanischen Hochschule. Und er hat geforscht über genau diesen Vers, das Auge ist das Licht des Leibes. Und er hat dann festgestellt, und ich konnte ihm wirklich folgen, dass es damals in der damaligen Kultur, zur Zeit Jesu, eigentlich so eine Lehre gab, das nannte man Physiognomie von den Griechen. Und die haben gesagt, dass das, wie du aussiehst, spiegelt deinen Charakter wider. Das sagt man tatsächlich heute auch in der Psychologie. Man sagt eigentlich so ab 40, sagt man, das, was deine innere Lebenshaltung ist, das prägt dein Gesichtsausdruck. Also das dringt irgendwie nach außen. Deswegen sehen manche Leute manchmal vielleicht ganz alt aus, und obwohl sie gar nicht alt sind. Manche sehen ganz jung aus. zum Beispiel die Oma von meiner Frau, die ist über 90 und sieht ganz jung aus noch irgendwie. Und man sagt auch heute in der Psychologie, dass Ehepaare auch aufeinander abfärben. Das sieht man irgendwann im Gesicht. Oder auch Hunde und ihre Herrchen und Frauchen. Und ich gucke da, seit ich das mal gelesen habe, gucke ich immer drauf, sieht das Herrchen aus wie der Hund? Und ich meine immer, dass es so ist. Manchmal hat der Hund Locken und das Frauchen auch. Auf jeden Fall hat er dann weitergeforscht. Mir reicht es dann nicht, dass die Griechen das gesagt haben. Und hat auch festgestellt, dass es auch eigentlich in den hebräischen Schriften, in der Bibel und auch im Buch Sirach und Tobit so war, dass man im Alten Testament auch gesagt hat, the Lord gives light to the eyes. Und auch er zitiert hier auch viele Bibelverse, dass man auch davon ausgegangen ist eigentlich, dass das Licht eine Reflexion ist von dem, was in mir lebt. Und das Licht auch was ist, was nach außen strahlt. Und ich finde diese Auslegung irgendwie besser, dass unsere Augen reflektieren, was in uns drin ist. Aber ich glaube, beide Auslegungen sind möglich. Ich lege mich da nicht fest. Man muss sich auch in der Bibel nicht immer festlegen. Die Bibel lässt immer eine Spannung zu zwischen zwei Polen. Wir wollen uns immer festlegen in unseren Gemeinden, weil wir sagen wollen, so ist es. Die Bibel ist nicht immer festgelegt. Es ist immer ein Spannungsverhältnis. Sie ist ganz klar festgelegt mit dem Erlösungswerk, mit dem Blut Christi oder wenn die Propheten gegen Götzendienst sprechen, das ist ganz klar gegen die Sündhaftigkeit. Aber es gibt viele Ansätze auch von Jesus, von der Auslegung der Tora. Da gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Ich stelle euch eine vor und ich glaube, das Auge ist das Licht des Leibes. Und ich glaube, die zwei Schlüssel, wo wir hinkommen müssen als Christen in dieser Zeit, damit wir in dieser Zeit der Heilsgeschichte da draußen noch was zu sagen haben, dass wir wieder Salz und Licht sind. Das glaube ich. Sonst werden die Leute uns zertreten und wir werden in dieser Zeit untergehen als Christen. Wir werden keine Chance haben, weil wir nichts zu sagen haben. Und deswegen fordert Jesus uns heraus, und so verstehe ich das, dass wir endlich anfangen, diese Götzen abzulegen und dass wir das durch etwas Gutes ersetzen, indem wir anfangen, sein Wort zu lesen und dass wir wieder Licht sind, indem wir Zeiten der Stille haben, in denen wir von diesem Licht verwandelt werden, eine Metamorphose, und dass dieses Licht aus uns herausstrahlt. Damit die Leute eure guten Werke sehen, sagt er, das kommt noch dazu. Daraus folgt ja auch, dass wir dann was tun oder auch, dass eure Rede mit Salz gewürzt ist. Ich könnte jetzt da noch irgendwie lange weitermachen. Da könnte man eine Serie draus machen. Aber ich wollte uns, mich selber und für das neue Jahr einfach damit herausfordern. Ihr seid das Salz der Erde. Und ihr seid das Licht der Welt. Es gibt kein anderes Licht. Wir sind das Licht der Welt. Es gibt kein anderes Salz. Wir sind das Salz. Die Welt da draußen braucht uns. Und sie braucht Menschen, die Salz und Licht sind. Und dafür würde ich jetzt einfach beten, dass Gott es in uns bewirkt, dass er uns dieses Herz gibt, da wieder auch heilig zu leben und auch eine Sehnsucht, radikal zu werden. Radikal heißt nichts anderes wie an die Wurzel. Radikal ist nicht radikal, sondern an die Wurzel zu gehen der Dinge, die Dinge anzugehen und in Prozesse zu kommen, wo sein Licht in mein Leben scheint und in eine Metamorphose, wo ich verwandelt werde. Wenn wir da nicht hinkommen, haben wir einfach keine Kraft und wir werden, das wird vergehen. In dieser Endzeit gibt es auch eine Scheidung zwischen diesen zwei Pflanzen. Also es wachsen ja auf diesem Weizenfeld die Guten und es wächst ja auch dieser Taumel, das Schlechte, und in der Endzeit scheidet sich das, und in der Endzeit wird die Christenheit sich scheiden, es wird sich trennen, und wir sind herausgefordert, Stellung zu beziehen und aufzustehen und Licht und Salz zu sein. Das habe ich nochmal ausgeholt. Ich wollte beten. Vater im Himmel, ich möchte vor dich kommen in Demut und sagen, dass ich abhängig bin von dir. Du siehst mein Leben, wo bestimmte Dinge dran sind, die ich vielleicht doch nicht umsetze. Aber ich bitte dich, dass dieses Wort ganz tief in unsere Herzen kommt, dass wir Licht sind und dass wir Salz sind. Und ich bitte dich, dass eine Metamorphose, eine Verwandlung stattfindet in Zeiten der Stille. dass wir rausgehen in diese Welt und die Leute sagen, boah, ich sehe was in deinen Augen. Und dass wir Licht bringen und Salz und Würze und Dünger und Vergärungsprozesse auch verhindern. Bewirk du das. Amen.